If one teeth is a tooth, and one geese is a goose, then doesn't that mean that one sheep should be a shoop?
Herzlich willkommen zum Schubcast.
Oh, sheesh.
Folge 63.
Was bedeutet das, Max?
Ist es an der Zeit?
Es ist wieder an der Zeit, dass wir über Games talken.
Aber diesmal
am Brett.
Am Brett. Und da will ich direkt anfangen. Was ist das brettigste?
Ja. Sag mal, ein richtiges Brettspiel.
Oder? Das ist ein Brett.
Ja, ja, genau. So ein richtiges Brett.
So.
Das
Dame, ja. Halmer.
Das ist eine sehr gute Gelegenheit, Max, um endlich über RimWorld zu reden.
Nein, oh Gott. Brettworld.
Da kann man nämlich auswählen am Anfang, was für eine Fraktion man spielt. Entweder man kann eine quasi schon so industriell, auf einem industriellen Level zivilisierte Fraktion, die abstürzt auf dem Planeten spielen, oder einen quasi neusteinzeitlichen Stamm, der schon seit Generationen auf diesem Planeten lebt.
Und was hat das mit Brettspielen zu tun?
Und da hat man dann einen Unterschied in der, also man kann dann quasi etwas bauen Püppchen, wie Björn Pankratz immer sagt, haben da Bedürfnisse, und zwar Essen, Schlafen und Spaß, also Recreation.
Okay, Sex, ja.
Nicht diese Art von Recreation, sondern also es geht um Erholung, ja, quasi. Ja. Und da kann man bei dieser industriellen Zivilisation ein Schachbrett dann bauen,
ja,
und bei der neusteinzeitlichen ein Spiel namens Ur.
Ah.
UR. Und also für alle, die RimWorld nicht kennen, das hat eine sehr minimalistische Grafik, die schlichtweg hässlich AF ist. Aber dieses Modell des Spiels Urs, das sieht so aus wie so ein Schachbrett,
yeah,
aber in so einer lustigen Form. Wie so einen Amboss. Also so ein Schachbrett-Amboss. Also so 2D, aber also so wie so ein, von der Form her,
wie ein Amboss.
Ja. Und das ist das brettigste Brettspiel, weil es wahrscheinlich auch sehr alt ist, wenn das eine neusteinzeitliche Fraktion quasi ja als Spiel hat. Aber ich habe keine Ahnung, wie es geht oder was es ist.
Ja, nein.
Aber Ur.
Okay.
Ja, ich habe viel RimWorld gespielt zur Zeit.
Ich würde sagen, wir bleiben beim Schach. Das schachigste Schachspiel überhaupt, ja, aller Zeiten.
Richtige Antwort.
Es ist alt. Mehrere tausende Menschen haben sich ungefähr jeden Move und jede Kombination gemerkt, die man machen kann, und battlen jetzt gegeneinander in ihrem Wissen, wer mehr Moves auswendig kann und wer mehr irgendwie blind Schachmatt in 43 Zügen vorausziehen kann. Wir werden aber nicht der schnelle Schub-Podcast, wenn wir nicht irgendwie Schach an sich so, wie gesagt, ist ein bisschen durchgespielt, so alle, Magnus Carlsen hat alle Moves auswendig gelernt, so.
Wortwörtlich.
Es gibt diesen Typen, der irgendwie sich so ein Anal-Vibrator-Ei in den Arsch geschoben hat, um zu cheaten, und keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber gab mal so ein Drama.
Ja, ja, da vibriert was.
Genau. Und
klingelt, aber alles auf stumm.
Genau, wie gesagt, bei uns sind ja die Sachen immer ein bisschen anders, und deswegen würde ich gern heute in Kürze und möglichst unnachvollziehbar Anarchy Chess vorstellen.
Okay.
Kannst du dir da schon mal was drunter vorstellen?
Es ist wahrscheinlich so eine Comedy-Version von Schach, die tatsächlich keinen Spaß zum Spielen macht, aber irgendwie man auf Twitch damit vielleicht ein bisschen viral gehen könnte oder so. Und wahrscheinlich ist es halt einfach die Züge sind anders oder die Figuren bewegen sich, also haben andere Funktionen oder
genau,
so.
Die Figuren sind einfach nur grün und das ist der einzige.
Nein, also so, dass zum Beispiel dann, der Springer zieht dann wie ein Turm und der Turm zieht wie ein Läufer.
Ja, du bist schon nah dran.
Stehen dann auch nicht da, sie sonst stehen, sondern
woanders. Ja. Und zwar gehen wir da auf unsere Lieblingsseite Reddit zurück, wo es nämlich ein, so wie Mauerstraßenwetten, gibt es auch ein Reddit für Schachmemes.
Ja.
Hab gerade vergessen. Ich glaube, heißt sogar Anarchy Chess einfach.
Ja. Bevor du es auflöst, ich habe noch eine gute Idee, was es sein könnte.
Okay, ja.
Vielleicht ist es so, dass die Schachfiguren da irgendwie dann so in autonomen Hausprojekten leben und mittelmäßige Theorie produzieren.
Okay, und zwar gab es einen User, dessen Name mir jetzt entfallen ist und ich mir auch nicht aufgeschrieben habe, der irgendwann mal in dieses Meme-Thread reingeschrieben hat, wir spielen jetzt mit Reddit Schach und ich poste ein Foto von dem Schachbrett, ganz normales Schachbrett, und das Top-Comment, ich glaube am Tag oder so, war dann der nächste Move. Das heißt, Reddit spielt sozusagen gegen sich selbst Schach.
Oh, okay.
Und das Top-Comment ist der nächste Move. So, und die
Anarchy. Der Spiegel titelt die Demokratisierung des Schachspiels.
Die Anarchy ist jeder Move ist legal.
Ah, okay. Also, wenn der Bauer auf E5 steht, dann kann der auch auf F.
Ja.
12 ziehen.
Ja. Das gibt's nicht, ne? Und weil das alles andere jetzt zu lange dauern würde und Markus mir verboten hat, hier so ein 7-Minuten-Video einfach einzufügen, werde ich jetzt in aller Kürze ein 7-Minuten-Video einfügen.
We open, of course, with the hyper-accelerated Bong Cloud. Black capitalizes on this by promoting the E7 pawn to a queen, who, for lack of a second piece, will be represented by this Duracell pawn.
Als ob ich das hochlade.
The game's over. White's king is gone, and Black's rook, who has taken over as king, is standing. Black wins. That's it.
Ist schon witzig.
Ja.
Tatsächlich. Ja. Und ist das Peak Gameplay gewesen oder wie? Besser wird's nicht?
Von Anarchy Chess?
Von grundsätzlich Brettspielen?
Boah. Ich denke mal, dass das erste und letzte Mal ist, dass dieses Spiel gespielt wurde, war es für dieses Spiel Peak Gameplay, ja.
Okay. Mhm. Nice.
Ja. So, das war mein Beitrag zu
Schach.
Schach.
Du hattest ja auch mal eine Schachphase.
Tatsache, wie alle.
Ja, wie.
War mal so ein Hype.
Ja, ja, genau. Nach Queen's Gambit natürlich.
Klar, stimmt.
Ja, ja. Ich habe die Serie bis heute auch nicht gesehen, aber hatte dann auch kurz, ich weiß nicht, ob man es wirklich Phase nennen konnte, aber habe dann auch ein paar Partien Schach gespielt. Unter anderem auch gegen dich. Und ich glaube, immer verloren. War sehr frustrierend.
Ja, ja, weil ich irgendwie so die allerersten, ich habe mir dann so 3 Videos angeguckt und habe so die Grundlagen des Schachs, habe ich dann so gewusst und dann gewinnt man.
Du hast auch viel online gespielt in der Zeit.
Ja, aber nicht, also.
Naja, also, war es schon halt.
Ich habe dann so immer man hat dann so eine.
Aber hast du nicht auch gegen richtige Leute online gespielt?
Ja, ja, ja. Eine Eröffnung so, die man dann immer macht und damit gewinnt man oder verliert man dann halt.
Echt? So war das?
Ja, ja.
Oh, okay. Und wieso ist es dann wieder eingeschlafen?
Weiß nicht, irgendwann keine Lust mehr gehabt. Beziehungsweise wahrscheinlich irgendwann dann auch in der Elo nicht weitergekommen, weil es dann eben doch nur einen so weit bringt, eine Eröffnung zu kennen.
Mhm.
Ja.
Nice, okay. Und hättest du jetzt wieder Bock?
Nee.
Ah, okay. Also die Nummer ist durch, könnte man sagen.
Ja, durch nicht. Also wenn jetzt jemand sagt, komm, lass mal eine Runde Schach spielen, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht mehr diese Eröffnung und...
Käme mir dann sicher gelegen.
Holly.
Ja. Aber ich glaube sogar eine Eröffnung oder so kannte ich dann auch. Und natürlich die Rochade.
Mhm.
Aber gut.
Die eigentlich Rochade heißt... Und hier auch wichtiger Move, hier beim Vorbeigehen schlagen, wie heißt das? Scheiße.
Ah, en passant. Ach toll. Es ist schon toll, weil es halt wirklich so, man könnte, wenn man das erste Mal von Schach hört und es vielleicht auch sieht, denken so, damn, es ist ein komplexes Spiel, aber es ist ja eigentlich auch, also es ist offensichtlich komplex, aber sonst würde es die Menschheit nicht so lange beschäftigen. Aber es ist auch so der Prototyp von easy to learn, hard to master, weil die Regeln an sich sind halt auch echt schnell gelernt und auch nicht besonders komplex.
Voll.
Und das ist schon nice.
Ja.
Ich persönlich muss aber sagen, ich bin eher dem Kartenäquivalent von Schach verfallen. Und da ist jetzt natürlich erstmal die Frage, wie stehst du zu Brett gegen Kartenspiele?
Ganz kurz.
Wenn du das...
Es gibt schon es gibt für jedes Spiel ein Äquivalent Schach sozusagen, wo man dann immer sagt, this is the chess of
Video Games.
Ja, genau, yeah. Dota 2.
Oh,
oder ja, this is like chess, it is not even close.
Yeah.
Like chess. Naja.
Nee, so ist es bei dem Spiel, was ich gleich sagen werde, auch. Aber
ja. Oder Football, American Football.
Ah, chess. Das Schach des Sports. Aber Schach ist doch auch ein Sport.
Ja.
Aber wenn du jetzt sagst, okay, Spieleabend, lass Spieleabend machen, bist du dann so, es sollte schon ein Brettspiel sein? Oder
also, naja.
Sollte schon ein Kartenspiel sein?
Wenn man jetzt ein Spieleabend macht, finde ich, sollte ein Brettspiel nicht fehlen.
Ja, ich habe auch so irgendwie so im Kopf, ne, es ist so ein größeres Commitment irgendwie ein Brettspiel zu spielen als ein Kartenspiel.
Da muss man sich committen auf jeden, ja.
Was ja wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass oftmals der Aufbau einfach länger dauert.
Ja, ja. Ja. Und man muss sich dann irgendwie mit diesem Brett auseinandersetzen, so wo sind irgendwelche Länder, Städte, Autobahnen.
Ja gut, aber ich meine, also das ist ja die Regeln lernen und das können bei Brettspielen ja auch nervig bis frustrierend sein. Würde ich auch sagen, lustige Beobachtung, die ich hauptsächlich an mir selber festgestellt habe, aber auch ein paar anderen Leuten, dass es ich habe das fast immer, wenn ich ein neues Spiel lerne, dass ich während dem Regeln lernen so einen Tiefpunkt habe, wo ich keinen Bock mehr habe, das Spiel zu spielen. Mhm. Und das ist auf der einen Seite gut, dass ich das jetzt weiß, weil dann kann ich mich durchpushen. Aber auf der anderen Seite weiß ich ja auch, dass es mir dann doch meistens beim Spielen dann Spaß macht, wenn es einmal Klick macht. Und dann ist es natürlich frustrierend, trotzdem immer diesen Moment zu haben. Aber ja.
Ich muss auch ehrlich sagen, gerade also immer bei neuen Spielen, wenn dann so die Regeln erklärt werden, dann zone ich immer out.
Ja, das daran liegt es wahrscheinlich, dass man halt so, man irgendwie konzentriert man sich da dann nicht.
Frage ich so immer nochmal so, 10 oder nee, sagen wir mal so 3 Minuten später nochmal so Sachen, die eben vor 3 Minuten dann erklärt wurden, so mehrmals. Und dann habe ich so halb verstanden und dann muss man einmal so eine Art Proberunde spielen oder halt anfangen zu spielen und dann so im Laufe des Spiels verstehe ich's. Und wenn man es dann einmal gespielt hat, dann habe ich es, glaube ich, grob verstanden.
Ja,
das ist meine Learning Curve, gerade bei
so
Brettspielen.
So ist es aber auch halt meistens, also dass man es halt richtig lernt, wenn man spielt. Aber es ist ja immer so beim Lernen eigentlich.
Ja.
Also auch wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in der Arbeit, Max, wir müssen später noch über die Arbeit reden. Es tut mir leid, aber es muss sein.
Ja.
Aber erst noch kurz. Dass man da halt, wenn man, weiß ich nicht, theoretisch irgendwie sich einen Programmierleitfaden durchliest, dann richtig lernt man es dann erst, wenn man es dann anwendet.
Ja, genau.
Das ist, denke ich, ganz normale Sache.
Aber einige nehmen die Informationen beim ersten Mal auf und andere beim dritten Mal. So.
Ja, ist vielleicht auch so eine... Ich habe auch das Gefühl, bei Spielen, da gibt es auch so ein Meta. Also bei Brettspielen oder so, so Mechanismen wie ja so, es gibt ja auch so diese Videogame-Logic, so weiß ich nicht, dass man halt...
So etablierte Sachen.
Ja, genau, dass man irgendwie 1000 Sachen im Inventar mit sich rumtragen kann oder so.
Ja,
das ist, oder dass man auf Leertaste springt oder
genau,
sowas.
Ja.
Und sowas gibt es bei Brettspielen auch, das heißt je, also These jetzt. Ich weiß nicht, ob es so ist. Das heißt, wenn man viel Brettspiele spielt, dann lernt man auch schneller neue Brettspiele.
Ja, wahrscheinlich.
Weil man mit grundlegenden Mechanismen, die erkennt man dann wieder und so. Genau, und dann weiß man schon, das soll das bedeuten.
Ja.
Darauf läuft das hinaus. So muss ich also mich jetzt taktisch verhalten. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz, bestes Kartenspiel und ich würde sagen, in den letzten Jahren auch schon insgesamt mein Lieblingsspiel, Skat.
Mhm. Ja, auch Klassiker.
Ist schon Klassiker. Haben wir auch Skat gespielt?
Ja, safe. Oh, man, schon ein paar Mal. Und ich muss halt auch immer wieder die Regeln lernen.
Ah, echt? Ja. Immer noch?
Ja, safe.
Okay.
Also, es geht, glaube ich, inzwischen schneller, weil, also je nachdem, wie die Zeitabstände sind zwischen gespielt und nicht gespielt, macht ja auch Sinn. Aber es ist schon immer so reizend, weiß ich die Zahlen nicht mehr und...
Brauchst du immer noch die Reizwerttabelle?
Ich muss dann immer noch mal gucken, was mehr wert ist, was weniger wert ist und so ein Scheiß. Und dann noch mal so kurz mir überlegen, was ist noch mal die Taktik und so. Ja,
ja Mann. Klar. Auf jeden Fall Skat und auch die Derivate von Skat, also Schafkopf und Doppelkopf. Mhm. Dies kann ich, also Schafkopf habe ich auch mal irgendwann gelernt, aber das kann ich mir und Doppelkopf habe ich nie gelernt. Aber das ist einfach... Auch da mega nervig ist zu lernen. Mm. Und ich glaube, deswegen spielen es auch viele nicht. Aber wenn man es dann einmal raus hat, das bockt einfach. Ich habe letztens zum ersten Mal seit langer Zeit auch mal wieder Skat gespielt. Weil auch da hatte ich so eine Phase, die auch länger angedauert hat, aber dann auch eingeschlafen ist. Aber jetzt letztens habe ich mal wieder in der Kneipe schön Skat gespielt. Auf der Biertischgarnitur in so einem, eigentlich so einer Nichtraucherkneipe, wo wir dann aber im Freisitz saßen und der Freisitz, das sah einfach aus wie so eine 50. Geburtstag irgendwie in der Einfahrt oder irgendwie in so im Garten hinten, nur das, also es war halt geteert, aber der Freisitz war quasi auf der einen Seite von so einer Garage, ein Garagentor, die dann wahrscheinlich zur Straße rausging, also wir waren quasi in der Garage und auf der anderen Seite, also es war so eine Durchfahrt, das hatte so Garagen-Vibes und da so ein Biertischgarnitur, saß man dann, ja. Und schön Skat gezockt. Und ist geil. Ich weiß nicht, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
Skat, einfachere Version Wizard?
Nee.
Nee.
Ich hatte mal irgendwann gelesen, dass es die. Dass
und Stiche erhalten oder eben nicht erhalten?
Ja, es gibt da so verschiedene. Also, es gibt Leute, die Kartenspiele so kategorisieren.
Ja.
In was für Arten das sind und das
Wizard-Type-Game.
Genau, und ich glaube, Skat und Wizard waren tatsächlich zwei unterschiedliche Spiele. Weil ach, wie waren das? Das eine ist ein Trumpf und das andere ist ein Stichspiel?
Aber weil das macht keinen Sinn, weil
nein,
bei Wizard gibt es auch Trumpf.
Ja, vielleicht ist das auch die gleiche Kategorie.
Und es geht darum, entweder Stiche zu kriegen oder halt eben nicht zu kriegen.
Ja, ich glaube, so dieses Ding, dass man im Endeffekt davor schon sagen muss, ob man gewinnt oder nicht. Oder halt bei Wizard, wie viele Stiche man macht.
Genau, das muss man, das ist ja auch bei Wizard einfacher einfach nur gemacht, weil du es halt einfach sagst. Und bei Skat machst du das so über dieses weirde Reizsystem, sagst du ja also nicht direkt, sondern eben durch dieses Reizen sagst du dann aus, wie gut dein Blatt ist.
Ja, möglich. Ja, genau. Ja. Will ich jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer für legen, dass das wirklich eine unterschiedliche Kategorie ist. Vielleicht ist es auch die gleiche.
Ja.
Auch funny, habe ich auch erst vor ein paar Jahren gelernt. Man kennt ja natürlich das französische Spielblatt mit Pik und Kreuz und Herz und Karo und dann das deutsche mit Eichel und Blatt.
Wieso hat sich eigentlich das Französische so durchgesetzt? Wenn es ein extra deutsches gibt.
Wahrscheinlich wegen den Amis, TBH, oder? Das hat sich irgendwie in den USA beim Pokern durchgesetzt und dann der Kulturimperialismus wieder der Amis und das ist dann überall. Nee, keine Ahnung. Aber es gibt halt auch noch in anderen Ländern so die eigene Version von Kartendecks. Erstmal in Bayern natürlich. Das bayerische Blatt
das war andere
ist
Länder.
Zwar von den Namen her das gleiche, aber das Eichelsymbol ist ein anderes als beim normalen deutschen Blatt. Eigentlich viel besser, weil das, ich habe wirklich beim deutschen, also beim Altenburger Blatt immer das Problem, also nicht immer, aber wenn man nicht genau hinschaut, dann verwechselt man einfach Eichel und Herz. Mhm. Das ist zu nah beieinander von der Farbe und der Symbolik. Mhm. Und das ist beim Bayerischen nicht so. Mhm. Eigentlich ästhetischer, auch die Ober und Unter, die sehen irgendwie geiler aus. Aber auch so halt bayerischer. Und da heißt dann auch irgendwie das Schellenass oder so, da haben dann auch Namen, das ist dann die Hundsquickte. Weil da halt irgendwie...
Der Hund ist mal wieder ausgerastet.
Da ist halt so ein Hund, der so eine Sau besteigt als Symbol drauf.
Deswegen einfach das französische Blatt.
Irgendwo, ich weiß nicht, ob Spanien oder Italien gibt es dann so eins, was auch mega geil aussieht, was dann irgendwie Vasen und Säbel hat.
Alter, und geil. Ja, noch andere genau. Symbole. Und beim Deutschen ist...
Und die haben, glaube ich, auch so eine eigene Version von Skat noch.
Hund-Schwein-Sex. Toll. Toll.
Ja.
Jetzt weiß ich, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Es gibt bestimmt auch so eine dumme, irgendwie so eine Geschichten... Gute-Nacht-Geschichten-Version, wo dann irgendwie so diese weirden deutschen...
Kartenlore.
Weirden deutschen Dinger so, so... Ja, und das ist das Ass, wo irgendwie die Hexe die Kinder verbrennt. Und das ist das Ass, wo die Finger abgeschnitten werden.
Genau.
Lol.
Ja.
Gute Nacht.
Ja, bam! Kann doch so die Tür zu. Kann sein. Ja. Ah, das würde ich auch wirklich... Würde mich sehr interessieren, ob die Leute früher... einfach durch ihre Umwelt traumatisierter waren im Schnitt, als es heute die Leute sind. Weil das Leben war
ja
schon härter.
Ja, ja, safe.
Es gab die Struwwelpeter.
Aktiv härter.
Es gab die Pest.
Fall, ja.
Es gab, keine Ahnung, Frauen wan auch schon ganz schön arm dran.
Struwwelpest.
Also noch
Dreck,
schlimmer.
Einfach Gestank des
Mann.
Todes.
Ah, ja. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, denkt man sich, also, das geht nicht. Was ist das für eine Lebensqualität? Ja. Aber die Leute damals werden da nicht so drüber gedacht haben, oder?
Ja.
Sondern das war halt normal. Und das ist ja dann immer die Frage, wenn es einem, also wenn man das als normal rezipiert,
ist es dann auch schlimm,
genau.
Ja. Wenn der Geruch schon immer da war, riecht man ihn dann?
Wenn halt einfach so 4 deiner 7 Kinder einfach sterben in den ersten paar Tagen, so,
ist halt
normal. Geil, 3 haben überlebt.
Ja,
geil.
Easy. Gut gemacht. Ja. Zeit für noch eins.
Ah, schön.
Ich gehe mal hier in das Ding. Bestes Kinderspiel aus deiner Kindheit.
Ah, nice. Warum reden wir eigentlich über Brettspiele heute?
Na, weil es Folge 63 ist.
Damn! Da würde mich auch nochmal interessieren. Leute, Rechercheaufgabe. In Folge 51 sagt Max, dass... er daran erinnert wurde von einem Hörer, dass wir in Folge 63 eine Brettspielfolge machen müssen. Und mich würde jetzt mal interessieren, wo wir das initial gesagt haben. Findet das mal raus und schreibt es in unser Wiki.
Programmiert erstmal das Wiki und dann schreibt es rein.
Du, die Reihenfolge ist mir egal.
Ja, schreibt das Wiki erstmal auf so einem Blatt Papier, also so einem Block, alles händisch auf, so wie früher im Informatikunterricht, wo man noch händisch mit Stift und Papier Code schreiben sollte. Und
krass, haben wir nicht.
Ja.
Wir haben Robot Karol gehabt.
Okay.
Und ja, das war so ein Programmierlernspiel.
Ja, ja. Wir hatten, der Kara kann keinen Schritt mehr tun, vor ihm steht ein Baum. Der Kara. Das war so ein, einfach auch nur so eine Matrix, also so ein, weiß ich nicht, 5x5 Kästchenfeld.
Hä, ist das vielleicht das Gleiche?
Und in jedem Kästchen ist halt entweder irgendwas, ein Baum oder ein Gras oder halt irgendwas. Und irgendwo ist halt auch der Kara, das ist ein Käfer, ich glaube Marienkäfer. Und man musste den Marienkäfer dann halt immer irgendwo hin transportieren mit Programmierbefehlen. Wahrscheinlich If-While-Schleife, schieß mich tot Befehlen. Und dann, wenn der Kara halt gegen Baum gelaufen ist, kam da so eine Error-Meldung. Dann stand da, der Kara kann keinen Schritt mehr tun, vor ihm steht ein Baum.
Geil. Also vom Konzept her, glaube ich, genau das gleiche Programmierlernspiel, das wir auch hatten. Und ich hatte letztens auch mal, da war ich auf so einem Tag der offenen Tür bei einem Unternehmen, die auch da Auszubildende anlocken wollten. Und die hatten dann auch da so, hey, bei uns kann man auch Informatik für Systemintegration machen. Damn, hier, interessiert dich Programmieren? Dann haben wir was vorbereitet.
7 Billion Humans.
Genau so ein Spiel. Hatte sich auch kein Stück weiterentwickelt zu früher.
Ja.
Also war auch nicht schöner oder irgendwie. Ja, und da konnte man dann auch so mit so Blöcken dann irgendwelche Schleifen bauen und dadurch Symbole bewegen.
Auch letztens die Beobachtung und hatten wir, glaube ich, auch in der gestrigen Podcast-Folge, dass so Corporate-Sachen immer auf so Windows 95-Niveau sind.
Oh, yes. Oh, auch ganz schlimm.
Und auch niemals darüber hinaus wachsen werden.
Ja, klar. Ich habe jetzt selber schon beim Podcast drüber geredet, aber hatte ich jetzt auch ganz recently wieder, weil ich ja wieder zu arbeiten angefangen habe. Max, wir müssen noch über die Arbeit reden, später.
Ja, später.
Aber da habe ich auch wieder so ein Schulungsvideo gemacht. Und das ist also, das war wieder Peak-Scheiße einfach nur von der grafischen Gestaltung und auch wie die Inhalte da vermittelt werden und so. Ugh.
Ich schließe jetzt mal den Exkurs und wir gehen zurück zum Kinderspiel aus der Kindheit, nicht aus der Erwachsenheit. Also, was auf jeden Fall früher mein Lieblingsspiel war, war Autobahnreise. Das habe ich immer mit meiner Mom gespielt und die
noch nie gehört.
Zur Weißglut gebracht, kennt man glaube ich auch nicht, ist ja auch einfach nur so ein Standardspiel. Es gibt so drei Lanes, Landstraße, Stadtstraße, Autobahnstraße und man muss einfach nur würfeln und dann halt einfach nur so nach vorne gehen und irgendwann ist man dann am Ziel ohne, glaube ich, große Taktik oder irgendwie sowas. Aber ich fand Autofahren cool und dachte mir dann, nice. Autobahnspiel ohne, also ich kann selber, ich fahre Auto, geil, auf dem Brett.
Ja. Und wenn man dann auf der schnellen Lane auch noch unterwegs ist.
Genau.
Aber war das, war das im Endeffekt dann so auch wie so Leitern und Schlangen?
Ja, ich glaube schon. So, mit also, noch Ereigniskarten, irgendwie dein Reifen ist platt, setz eine Runde aus und sowas. Genau. Und natürlich Kartenspiel. Halligalli ist mir letztens wieder eingefallen, Alter.
Halligalli?
Ich hatte wieder auch richtig Bock auf Halligalli.
Der mit der Glocke.
Mit der Glocke. Das ist einfach ein genius Move für jeden Spielentwickler. Kinder, die nervig sind, geben wir dem mal so eine Metallglocke, die ganze Zeit bing, 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 bing machen können. Und ich glaube, an Halligalli ist einfach auch der Thrill geil. Weil
ich weiß die Regel nicht mehr.
Auch, ruhig nochmal ab. Es gibt auch so Spiele, mache ich gleich. Es gibt auch so Spiele wie Ligretto oder so, wo man tatsächlich irgendwie so ein bisschen nachdenken muss und Überblick behalten muss und so, aber auch schnell Karten legen und dann immer so, oh, wer legt schneller Karten an? Das ist ja einfach nur so Speed-Rommi sozusagen. Und bei Halligalli ist es aber so, dass es relativ einfach gehalten ist. Du hast zwei, also man teilt, glaube ich, das Kartendeck und die Karten sind wie Spielkarten mit Werten belegt, aber die Werte werden nicht nur durch Zahlen angezeigt, sondern durch Obst. Das ist, glaube ich, so Bananen.
Ja, das an das Obst erinnert.
Schieß mich tot.
Ja.
Und so wahrscheinlich so 1-5 oder irgendwie sowas. Und es musste immer ein bestimmter Wert erreicht werden und es mussten halt die gleiche. Achso, genau, man legt es dann so schräg vor sich hin, das Kartenblatt, und deckt dann sozusagen immer eine Karte um, sodass der Gegenspieler, man sitzt gegenüber, Glocke in der Mitte, dass der Gegenspieler die zuerst sieht. Und dann muss man sozusagen zusammenzählen, wie viele Früchte das sind, wenn das die gleichen sind. Und ich glaube, wenn es eine bestimmte Anzahl an Früchten war, musste man eben die Glocke drücken. Wer als erstes die Glocke gedrückt hat, hat den kompletten Stapel von, der umgedreht war, von sich und von den Gegnern gekriegt.
Und man, das Ziel war quasi, dass der Gegner keine Karten mehr hat.
Genau, richtig. Und es ist relativ easy, weil man halt einfach nur so dieses sture, monotone Umdrehen hat. Immer weiter und irgendwann wird man dann ja auch ein bisschen schneller so und dann aber auf die Schnelle, wenn eben dieser Wert erreicht ist, bam, auf die fucking Glocke hauen muss und dabei irgendwie auch sich so die Finger aufratschen wahrscheinlich, aber alles cool, weil es halt so ein reines Intuition Reflexspiel, wo man gar nicht so viel nachdenken muss. Man muss ein bisschen Obst zusammenrechnen.
Also als Kind lernt man auch noch was.
Auch noch was, genau. Und habe ich auf jeden Fall mega gefeiert. Hätte ich auch mal Bock jetzt wieder zu spielen.
Okay, nice. Das klingt so, als ob man das sich auch relativ selber easy selber basteln könnte.
Ja, man braucht halt die Glocke.
Aber ich habe zum Beispiel, also eine Glocke habe ich zwar nicht.
Buzzer.
Aber ja, ich habe so einen Buzzer. So einen, wo man drauf und der dann GG sagt.
Zum Beispiel.
Den kann man dafür genauso ziehen.
Aber die Glocke ist natürlich iconic.
Apropos selbstgebastelte Spiele.
Oh ja.
Du hast ja auch schon Ligretto gesagt. Das hatte ich im Kopf als mein Lieblingskinderspiel.
Mhm.
Aber ich kann es nicht so genau sagen. Ich habe noch ein anderes, komme ich gleich dazu. Aber auf jeden Fall hatten wir bei uns in der Familie auch eine selbstgebastelte Version von Ligretto. Und das habe ich auch, das habe ich auch erst relativ spät gecheckt, dass das literally, das waren so, so Cardboard, buntes Cardboard.
Ja.
Also was man schon so im Schreibwarenladen kauft, ja, ja. So dieses dicke Papier in bunt und da dann mit Edding halt vier Farben und diese vier Symbole und dann halt Zahlen.
Ja.
Und das hieß Blitz. Ja. Und also wir hatten auch Ligretto tatsächlich, aber wir hatten auch Blitz und ich fand eine Zeit lang irgendwie Blitz cooler, geil. Weil wahrscheinlich weil man da halt bei Ligretto war immer Ligretto Stopp.
Ja. Ligretto zu lang ist so viel zu lang.
Bei Blitz musst du einfach nur Blitz.
Ja, macht viel mehr Sinn.
Ja, Mann, geil.
Viel mehr Sinn. Ja. Zwischendurch war auch so einmal irgendwie so der weiße Drache mit eiskaltem Blick dabei, so.
Ja.
Oder.
Nee, leider nicht. Ja. Das war schon, aber es waren auch, ich meine auch, ich fand die Symbole cool. Also ein Symbol war offensichtlich ein Blitz. Mhm. Und die anderen weiß ich nicht mehr.
Das erinnert mich jetzt auch, Alter. Es ist auch viel Abgeschweife heute, aber geil. Macht ja Spaß. Yu-Gi-Oh! Auch ein Kartenspiel, wo man so mit Monstern gegen Monster kämpfen muss. Und, das ist ja dieses typische Trading Card, Sammelkartenspiel, wo es eigentlich nur darum geht, dass die Kinder möglichst viel Geld ausgeben für das Dings. Und früher habe ich es gehasst, aber heute finde ich es irgendwie cool. Da haben sich dann Leute, die halt nicht so viel Geld hatten, um sich die coolen Karten zu holen, und natürlich gewinnst du nur mit den krassen Meta-besten Karten, Proxy-Karten gemacht. Das war dann im Endeffekt einfach nur eine umgedrehte Karte. Die hatten auf der anderen Seite immer noch diesen Twirl, diesen iconic Yu-Gi-Oh! Kartrücken drauf.
Yes.
Und da dann nochmal so ein Blatt Papier sozusagen drauf in so einer Kartenhülle. Und auf diesem Blatt Papier stand dann drauf, was für eine Karte das sein soll. Zum Beispiel weißer Drache mit eiskaltem Blick.
Okay.
So. Und so konnte sich dann sozusagen jeder sein Dream Deck zusammenbasteln und gegeneinander trotzdem spielen. Was natürlich früher irgendwie ein bisschen doof war.
Nimmt
weil,
halt so den Sinn raus, oder?
Nee, nimmt überhaupt
also
nicht den Sinn raus.
Nicht so richtig, aber also für viele ist ja, glaube ich, auch der Sinn, vor allem jetzt bei physischen Karten, die du halt wirklich sammeln musst, wo jetzt nicht, ist ja heutzutage auch alles als Videospiel verfügbar und so, da ist vielleicht ein bisschen anders geschiftet dann. Aber ja, wo es halt auch darum geht, so dass du halt
du hast so
besser gesammelt hast als die andere Person.
Ich irgendwie in dem und dem Kartentausch
und in dem
Booster-Pack mega den Plus gemacht und so.
In dem Booster-Pack,
das und das gezogen, richtig, ich weiß noch genau. So, klar, das geht dann dabei verloren, deswegen war das, also früher war es dann natürlich auch immer so, ja, ohne Proxys, ich will hier.
Ich kann das auch nicht.
So, aber so rückblickend ist es eigentlich geil, weil es hat einfach diesen Pay-to-Win-Aspekt des Spiels
das stimmt natürlich
eliminiert
auch.
Und so konnte jeder, der sozusagen Ahnung von dem Spiel hatte und wusste, okay, welche Karten es gibt, irgendwann gab es dann ja auch Internet, wo man sich das so dafür hatte.
Oh, das ist dann doch wieder lame. Man sucht sich so die besten Strats mit dem geilen Deck
dafür,
im Internet raus.
Dafür hat sich dann die Internetgeschwindigkeit war dann noch schnell genug für so, welche ist die beste Yu-Gi-Oh! Karten und so. Aber meistens, also es war dann nicht so, dass du ein komplettes Deck nur aus Proxys gemacht hast, sondern meistens hat immer so ein oder zwei seltene Karten, die halt einfach selten waren, damit du viele Booster-Packs kaufst. Die gefehlt haben, die hast du dann halt da noch mit reingemacht. Das war schon, also smarter Move, Kinder.
Sowas gab's bei uns nicht, aber keine Ahnung, wie der das eigentlich gemacht hat. Aber mir hat in der Grundschule, müsste es noch gewesen sein, ein damaliger Grundschulfreund ein gefälschtes Booster-Pack zum Geburtstag geschenkt. also das war eine Original-Booster-Pack-Packung, die wieder irgendwie mit Tesa oder mit so Klebestift oben zugeklebt war. Und die Karten, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, ob die so obviously selbst ausgedruckt waren, aber ich weiß, also sie waren obviously nicht original. Also die
Der gelbe Drache mit so mittelwarmem Blick.
Das jetzt auch nicht. Es waren schon die Original-Kreaturen, aber man hat halt gesehen, so,
ja,
die,
also war so ausgedruckt,
die Druckqualität und so weiter. Also die Rückseite sah auch ein bisschen anders aus. Ja, nice. Und das Format war vielleicht auch ein bisschen anders. Damn. Ja. War mir da. Nee. Ich glaube, ich habe mich dann voll geärgert, weil ich es halt nicht benutzen konnte, weil man gesehen hat, dass sie nicht echt sind, die Karten. Aber, oh, ich weiß es gar nicht mehr.
Genau, und der hat sich so mega Mühe gegeben und du einfach so pathetic.
wegge... Och, klar, safe.
Drückt einfach.
Als Kind war ich...
Ja, knallhart.
Knallhart.
Aber
also ich glaube, die anderen Kinder auch. Oh, ja, TBH. Ich war auch trotzdem befreundet mit dem. Mhm. Hey.
Das war ja dann auch damals so, dass man sich dann so irgendwie kurz gestritten hat oder so, aber dann halt nächster Tag war halt dann wieder okay.
Ja, irgendwie schon, ja. Also ich hatte auch damals schon so einen Freund, mit dem ich mich manchmal länger gestritten habe, der blöderweise am nächsten an mir dran gewohnt hat.
Nice.
Da war eigentlich die Hürde am geringsten, mit dem abzuhängen, aber da...
Aber der war halt...
Mit dem war ich manchmal... Kick. Ja. Nee, wir
einer, waren halt der einfach Kinder. Auch bei Yu-Gi-Oh! Einfach gesagt hat, so Fallenkarten kannst du nicht im gegnerischen Zug spielen.
Die Sache ist,
ich weiß genau noch, Alter. Und das ist so,
das hat ist er einfach ja gar nicht gemacht.
Das ist der Sinn. Das ist der Sinn. Nee, ich will einfach nur Beispiel für Keckigkeit.
Okay.
Ist einfach so, der Sinn von diesem Kartentyp. Es gab, glaube ich, Monster, Zauber und Fallenkarten, noch ein paar andere, aber das waren so die drei wichtigsten.
Und ja.
Und Monster you und Zauberkarten konntest du nur in deinem Zug spielen und Fallenkarten konntest du eben auch im gegnerischen Zug spielen, weil es eine Falle war.
Aber ja nur, wenn die getriggert wird, die Falle halt. Also du kannst sie nicht einfach so, sondern nur wenn, das ist ja dann so, du kannst diese Karte aufdecken, wenn der Gegner wahrscheinlich meistens dich angreift.
Ja, genau, klar.
Aber ich glaube, manchmal gab es auch so Special.
Hatte so eine Condition.
Okay. Oder wenn der Gegner eine Zauberkarte spielt.
Genau, aber logisch, also das war dann auch schon immer mit auf der Karte drauf. Und es gab immer also auch solche Kinder, die einfach so knallhart die Regeln ignoriert haben.
Nein, die haben sie nur eigenwillig interpretiert.
Ja, genau.
Das war, also man hatte schon das Gefühl als Kind, dass da auch mehr Interpretationsspielraum ist.
Ja, schon.
Ja, aber ich glaube, the gist ist, dass ich in den meisten Fällen der Keck war als Kind. Auch bei dem Kumpel, also ich habe mich mit dem gestritten, weil ich eigentlich hauptsächlich war ich neidisch auf den. Weil der hatte also halt die besseren Yu-Gi-Oh! Karten so als ich. Und das konnte ich da nicht so akzeptieren. Oder?
Okay.
Und was aber dann in meiner späteren Kindheit, glaube ich, tatsächlich mein Lieblingsspiel war, und das würde ich auch gerne mal wieder spielen, kennt jetzt niemand, auch ein Kartenspiel wieder. Mhm. Übrigens ist auch immer noch so, also Karten und Brettspiele ist für mich im Endeffekt eine Kategorie, aber diese Trading Card Games wiederum fallen da eigentlich raus.
Anderes, ja. Ja.
Und das,
weil da eben dieser Pay-to-Win-Aspekt auf jeden Fall drin ist.
Ja, und also irgendwie ist das vom Konzept her schon so outstanding,
dass
es so eine eigene
Kategorie. Also Magic, das komplizierteste Kartenspiel oder generell, glaube ich, komplizierteste Spiel, das es gibt der Welt.
Ich dachte, Schach. Oder hier Go.
Go! Ja, nee.
Okay.
Schon Magic.
Ja, gut. Will ich jetzt auch nicht challengen. Zahltag. Ist so ein Kartenspiel gewesen, wo man im Endeffekt einen Bautrupp gespielt hat. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau die Regel, aber man hatte halt immer Karten aufgedeckt. Und also
es
das waren dann so
Bau. Trinke ein Bier.
Nee. Das waren halt so Bauprojekte, die man dann, also man hatte irgendwie Bagger, Kräne, Bauarbeiter und noch irgendwas auf der Hand und dann hat man das aufgedeckt und dann konnten alle zusammen quasi bieten und der Niedrigbietendste hat den Auftrag gekriegt und musste dann diese Karten reinspielen und hat dann aber halt auch am Ende der 7 Tage oder so dann halt das Geld für die Aufträge, die er gemacht hat, gekriegt. Das war irgendwie geil. Und ich glaube, ich fand es auch hauptsächlich deswegen geil, wie mir der Artstyle einfach gut gefallen hat. Deswegen fand ich auch Hotel geil, was ein schlechtes, vom Balancing und so, eigentlich ein schlechtes Spiel. Das ist Monopoly in Unbalanced. Weil es einfach obvious schlechtere Hotels gibt, die sich niemals lohnen zu nehmen.
Ja.
Aber es war so geil, dass man da diese geilen Papphäuser hatte,
geil
die so
aus.
3D waren und die man da so cool hinstellen konnte.
Generell so Design und Lore macht bei einem Spiel schon viel aus, ey.
Ja.
Wenn es nicht so ein Reaktionsspiel ist, sage ich jetzt mal, wie Halligalli. Ah, zum Beispiel, das ist ja so eines der krassen Dinger bei Magic, dass es dann immer wieder so neue Sets gibt, die irgendwie fantasieübergreifend.
Aber hat Magic nicht auch so ein bisschen das Pokémon-Problem? Dass es auch einfach nur noch so random Shit ist?
Ja, ein bisschen. Aber also so bei Pokémon ist es ja einfach nur noch, okay, das ist jetzt eine, weiß ich nicht, Schreibtischlampe-Mon. Und das ist einfach so eine Schreibtischlampe mit ja. so zwei Augen. Und bei Magic ist es halt so, dass sie, also die branchen halt schon auch raus in Universen, die man kennt, zum Beispiel Herr der Ringe oder
wirklich?
Weiß ich nicht. Ja,
dürfen
gab
das?
Es jetzt. Ja, ja, ja. Und das Geile bei Magic das ist, so dass die halt Herr immer so, dass die, dass sie dann so, es ist richtig krass,
Aragon.
Dass die Aragon. Keine Ahnung. Der,
so eine Mischung aus Musketier und Aragon.
Ja, dass du, das, nee, auf jeden Fall, dass die immer ihre, die es gibt ja so halt spezielle Spielmechanismen da und die werden immer sehr gut mit der Lore von der, dem Universum verbunden. Zum Beispiel bei Herr der Ringe gab es dann eben einen Ringkarte und da gab es dann so eine Special Edition von, wo es wirklich nur eine Karte auf der ganzen Welt gab. Und die hat dann irgendjemand mal gefunden und die irgendwie an diesen einen Rapper mit sehr vielen Face-Tattoos verkauft. Genau.
Lil Pump.
Nee.
Dieser eine Rapper auch, mit
ja.
Ach, Lil Peep.
Nee.
Nee. Das war aber ein weißer Rapper, oder?
Ja.
Der eine Magic-Karte
spielt auch
kriegt.
Manchmal Gitarre.
J. Cole? Nee. Der ist nee, ich meinte Harry Styles.
Hat
nee.
Auch oh, so ein bisschen... Ich glaube, hat manchmal auch einen Bart. Nee. Egal.
Post Malone.
Post Malone.
Wirklich?
Ja.
Ah,
Post Malone, ja. Ja, genau. Naja, also auf jeden Fall keine Ahnung. Und dann gibt es irgendwie, ja, also die Lore wird da immer sehr gut sozusagen in das Spiel reingeflochten. Ja. Nennt sich dann, glaube ich, Flavor.
Cool.
Wenn der Flavor ist gut. Wenn das Universum mit den Spieleigenschaften übereinstimmt.
Okay.
Ja. Wo waren wir jetzt eigentlich?
Bei besten Spielen der Kindheit.
Besten Spielen der Kindheit. Ja, gut. Hast haben wir Follow, abgeschlossen.
Follow-up?
Oder? Nee.
Wie fandest du Ligretto?
Wie gesagt.
Du hast ein bisschen das geroastet, nämlich.
Ja, ich spiele es auch, glaube ich, immer noch nicht so gern, weil, also, man muss halt, braucht halt ein bisschen Brain, so Activity und. Mhm. Gerade bei so einem Spieleabend nach der Arbeit oder so ist es einfach nicht mehr vorhanden.
Mhm.
So. Ja. Aber auch, wir waren noch gar nicht bei so den Klassikern. Siedler, Risiko. Ja. Habe ich auch sehr, sehr selten beides nur gespielt.
Ich glaube, wir reden auch in Folge 45 ein bisschen über Brettspiele. Da habe ich letztens random, ich weiß nicht mehr, ob es Folge 45 war, aber in eine Folge reingehört, wo ich auch gerade von Root erzähle. Das war dann wahrscheinlich auch 51. Egal. Siedler, top. Risiko, sorry.
Flop.
Gerne auf den Müllhaufen der Geschichte. Habe ich auch safe schon mal gesagt im Podcast.
Gibt es auch ganz viele unterschiedliche Versionen, oder?
Ja,
auch
Herr der Ringe, aber das Gameplay Risiko ist doch immer gleich. Und bei Risiko ist es halt, Risiko ist halt diese, will diese 4X-Strategie sein, das Civilization der Brettspielwelt. Aber es ist halt ein Gameplay-Element nur. Und zwar Figuren zu anderen Figuren ziehen und würfeln. Und dann kommt es ja noch dazu, dass es da so schnell so Pattsituationen gibt, wodurch sich das Spiel dann ewig zieht, aber dadurch wird es spannender. Genauso wie Monopoly, TBH halt auch.
Ja.
Also ich meine, es ist ja ein Meme, dass man das nie zu Ende spielt.
Ja.
Aber macht es halt auch dann nicht zu einem guten Spiel.
Wird einer abgestochen oder so.
Und Siedler ist natürlich top. Bestes Spiel.
Okay.
Ja. Und dann gibt's ja noch hier, das sind ja diese drei modernen Klassiker: Carcassonne, Siedler und Zug um Zug. Was heißt von den anderen beiden?
Also Carcassonne habe ich früher auch viel gespielt, fand ich mega geil. Habe ich ewig nicht mehr gespielt, deswegen kann ich da nicht mehr so viel zu sagen, aber an sich big. Ist Zug um Zug wirklich das
mit Kifferspiel.
Eisenbahn-Spiel?
Ja.
Geil, das habe ich nämlich letztens dann bei einem Spieleabend. Wir haben nämlich letztens mal einen Spieleabend in der WG gemacht. Und da habe ich das zum ersten Mal gespielt.
Ah.
Und rat mal, wer fucking gewonnen hat.
Du etwa, Max?
Ja! Yeah. Und ich gewinne nie bei dem Scheiß.
Nice. Woo. Bei Zug um Zug finde ich es wirklich genial, dass sie am
alle
Ende...
alle Aufträge geschafft. Ich habe extra Aufträge gehabt.
Und das, also, man kann es natürlich sich selber kaputt machen, indem man am Ende irgendwie das jeder für sich macht. Aber das kann man so geil zelebrieren. So, Spiel ist zu Ende und dann dieses Punkte vorzählen. Ja. Also, da könnten mir jetzt wieder Leute Egomanie vorwerfen und sie hätten sicherlich recht und bliblablub, aber es bockt einfach so. Und ich finde sogar, es bockt auch den anderen dann dabei zuzuschauen. Mhm. Und dann halt so, und dann deckst du auch noch nicht alle deine Strecken auf, sondern
genau,
also ich habe erstmal diese Strecke geschafft, acht
und
Punkte
dann
nach vorne.
Und dann so nochmal, ob die
dann
wirklich geschafft
14.
hat.
Ja. Ach so, und die 21 habe ich auch noch. Und jetzt hier, guck mal, ich habe auch noch die längste. Geil. Ja.
Und ich hätte auch noch die längste Strecke gehabt, aber meine fucking Mitbewohnerin hat die einfach kaputt gemacht. Und es wäre eine riesige Strecke über das halbe Feld, wie so ein großes C am Rand gewesen. Sehr ästhetik auch noch.
Nice.
Wie kaputt.
Aber finde ich super, dass es dir auch gefällt. Auch wenn du es jetzt zum ersten Mal gespielt hast.
Ja.
Und es gibt ja noch das Nachfolgespiel, quasi Zug um Zug Europa. Wo man eigentlich als jetzt lokal
Zug um Zug jetzt erst recht
Patriotist sagen müsste, ist viel geiler. Aber es ist leider nicht so geil. Ja. Weil sie da nicht hier Form Follows Function gemacht haben, sondern Function Follows Form. Und das aber dazu führt, dass die Strecken zu kurz sind, als dass es satisfying ist.
Krass.
Weil die Abstände immer so...
Ah, shit. Ganz kurze Frage. Bei Zug um Zug, wir haben es nämlich dann so gespielt, und es ist, glaube ich, falsch, dass wir alle Punkte wirklich erst am Ende gemacht haben. Aber eigentlich ist es ja so, genau, wir haben uns dann nämlich gefragt, so, warum ist da dieses crazy Feld mit dem Ziehen? Und dann ist uns so während des Spielens irgendwie so ein bisschen klar geworden, okay, wahrscheinlich werden da schon mal so ein paar Punkte getrackt, dass man dann so denkt, okay, einer ist vorne und einer nicht. Und dann aber am Ende kommen die Aufträge, die sozusagen nochmal alles rausziehen. Okay.
Feedback. War kein Feedback.
Ja.
Ja, also ich kenne es auch so, dass man halt die Punkte für die Zugstrecken direkt kriegt, wenn man sie legt.
Okay.
Und halt die für die Streckenkarten.
Ja, das macht auch Sinn. Macht auch Sinn. Genau. Bei uns war es dann natürlich umso geiler, die einfach alle Punkte dann einfach zu machen.
Okay.
So. Schon cool. Und wir hatten dann tatsächlich dann doch immer noch sozusagen diesen Effekt, weil dann natürlich, klar, bei der ersten Person war es dann egal, die hatte dann halt einfach eine bestimmte Punktzahl, aber dann war es so ein Aufholen, so, okay, die Strecke noch und die Strecke noch und die Strecke noch und dann so, oh, fast geschafft und dann
juicy.
21 noch dazu.
Nice.
Ja.
Bei Zug um Zug finde ich auch besonders relevant, wie gehst du mit deinen Spielsteinen um? Sortierst du die so in coolen Pattern an? Oder hast du die einfach in einem Haufen vor dir liegen?
Beobachtet. Ja. Es gab mehrere. Es gab einen Sortierer. Es gab auf jeden Fall noch unter anderem ich, die einfach die knallhart in der Plastikverpackung gelassen
was? Oh nee, Max.
Und dann erst ganz am Ende, wo es dann wichtig wurde, so rausgetan
haben. Gott.
Genau. Und auch eine Mischform. Ein bisschen raus, ein bisschen aber noch drin.
Mhm.
So. Wie so eine Chipstüte. Ja.
Nice.
Funny.
Ich kann immer meine Finger nicht davon lassen. Mhm. Also auf jeden Fall raus, aber dann sortieren, wieder durcheinander machen, anders sortieren, wieder durcheinander machen.
Auch sehr satisfying, so. Dass die Bahnhöfe, dass die Bahn genau zwischen in einen Bahnhof reinpasst. Der Bahnspielstein kann auf eine Bahn draufgesetzt werden.
Aber die Bahnhöfe gibt es im Originalspiel gar nicht. Ich kenne die nur aus Europa.
Oh, vielleicht habe ich dann das gespielt.
Oder ihr habt einfach mit Europa-Bahnhöfen auf dem Originalspielbrett gespielt.
Krass. Okay. Naja, bei uns gab es diese Bahnhöfe.
Okay.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Satisfying. So wie die alten Siedlerspielsteine aus Holz. Nicht diese neuen Plastik. Nämlich diesen voll. Brother. Ja. Ich finde es krass, wie sehr in meinem Bekanntenkreis auch Siedler doch polarisiert, weil ich dachte immer, dass es so das Spiel, auf das man sich einigen kann, dass es irgendwie halt ganz gut ist. Mindestens ganz gut und auf jeden Fall ja, irgendwie halt so ein No-Brainer. So. Wenn einem nichts Besseres einfällt, kann man immer Siedler spielen und es macht schon Fun. Es gibt aber schon auch Leute, die dann so speziell auf Siedler keinen Bock haben.
Ja, ja, klar. Das ist halt auch wieder, weil es so ein Commitment ist.
Und dann erinnerst du dich vielleicht auch noch daran, eine alte Mitbewohnerin von mir mal aus unserem Studienort noch, die dann mal richtig eingestiegen ist auf Siedler. Und da habe ich auch gelernt, es gibt auch so eine Online-Siedler-Szene, die auch online die ganze Zeit siedeln und mit
gibt's
Online-Turnieren
und jedes,
so.
Für jedes Spiel dann nochmal so eine Pro-Szene,
da
die so weird ist.
Ja, weiß jetzt nicht, ob wirklich für jedes Spiel, also für Mensch ärgere dich nicht.
Inzwischen Internet auf jeden. Ja.
Aber dafür gibt's auch toll, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Geheimtipp ist, aber den Tabletop-Simulator heißt es. Und das ist eigentlich, also das ist eine Brettspiel-Engine. Mhm. Und da kann man dann unlicensed quasi als Mod jedes Brettspiel als Videospiel machen. Und das funktioniert halt, weil man da dann nicht, es gibt ja auch tatsächlich so richtige Videospiel-Adaptionen von Brettspielen,
klar,
die dann aber halt, da klickt man dann irgendwie auf zwischen die zwei Felder und dann baut er die Straße hin. Mhm. Und so ist es dann nicht, sondern du hast dann tatsächlich deine Spielstellen, musst
sie
per Drag and Drop dann dahin machen. Und so. Also das
quasi ist Tabletop-Simulator.
Ja, genau, genau.
Ja. Apropos Tabletop. Sowas wie Warhammer, zählt das? Habe ich auch nie gemacht.
Es gab eine Phase, wo ich das mega gern gemacht hätte, aber und zwar Schullandheim, 5. Klasse. Aha. Da hatten das ein, zwei Leute aus meinem Zimmer oder aus dem Nachbarzimmer dabei und haben dann da tatsächlich auch Tabletop gespielt.
Krass.
Und das dachte ich mir, wow.
Das ist auf jeden Fall auch Peak-Nerd.
Wow, sie. Und vor allem 5. Klasse, ey, da waren wir ja wirklich so 10, 11.
What the fuck?
Ja. Und jetzt wohne ich 100 Meter entfernt von so einer, also das ist kein Warhammer-Shop, aber das ist halt so ein Space, wo,
genau,
wo sich
wo
Leute treffen.
Spielen kann,
zum,
wo wahrscheinlich auch so ein fettes Brett ist. Mit
genau,
so.
Und da steht, also die haben so eine schöne Schaufensterfront und da sieht man also auch den Laden, wenn man vorbeigeht und so. Und da haben die ihre Regale mit den ganzen Malutensilien und wahrscheinlich lagern die auch ihre Spielfiguren da irgendwie. Und dann sieht man da manchmal Leute, die Tabletop spielen. Und eigentlich ist das so eine Sache, wo ich gerne mal hingehen würde, wenn mir langweilig ist. Mm. Aber auch so eine Sache, wo ich wahrscheinlich niemals hingehen werde, wenn mir langweilig ist, weil dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie Hemmungen. Es gibt so viele Sachen, die ich dann
machen
will.
Ja, ist dann doch
das
zu viel sozial. So.
Ja.
Das ist wie die Sportverein.
Das ist, wenn ich selbst da der Uncoole bin.
Ja, shit.
So.
Weil du es halt nicht weißt, weil es geht, weil du neu bist.
Ja, shit. Ja, ja, genau.
Ja. Aber also wie gesagt, wo ich immer noch mega Bock drauf hätte und was immer noch nicht realisiert wurde, ist Pen and Paper.
Pen and Paper, ja.
Zählt das zu Brettspielen? Man braucht
nein.
Kein
ich würde sagen, dass das alles
Brett. Ja.
Also, es gibt diese Kategorie eben Gesellschaftsspiele, das sind Brett- und Kartenspiele.
Mhm.
Trading Card Game ist extra, Tabletop ist extra, Pen and Paper ist auch extra.
Okay.
Wenn, dann ist noch Tabletop und Trading Card Game die gleiche Kategorie. Weil spielen wir auch 1 gegen 1. Es geht darum, was man so
kauft.
Also so Deckbuilding spielt halt eine große Rolle. Oder in dem Fall, weiß ich nicht, Tabletop Deckbuilding.
Aber bei Table...
Ich weiß auch nicht
Top
so genau,
gibt es ja nicht so Booster oder sowas. Da gibt es ja kein Glück. Sondern du gibst einfach nur Geld für Figuren aus.
Stimmt.
Das ist da schon mal ein bisschen weniger Pay to win. Aber...
Ich weiß ja nicht. Ich glaube, die Leute, die Tabletop ernsthaft spielen, die payen einiges.
Big.
Ja,
die payen richtig big. Hart
ja. Aber muss ja schon auch faszinierend sein. Also ich habe da einen Beitrag irgendwann gesehen von dem Online-Videospielmagazin Game 2, die im Endeffekt eine Review über so ein Warhammer-Videospiel machen und da auch versuchen, ein bisschen die Faszination des Tabletops dem Zuschauenden näher zu bringen und irgendwie auch geil. Halt komplex. Ich glaube, man geilt sich daran oft, wie komplex das einfach ist und auf wie viel man achten muss. Und dass halt ja dann du ja dein eigenes Terrain bauen kannst, was dann aber auch Einfluss darauf hat, wie deine Figuren kämpfen können und so.
Ja.
Ja, ansonsten.
Markus, bist du ein guter oder schlechter Verlierer? Oder
was
Gewinner?
Glaubst du? Was glaubst du?
Hier steht guter oder schlechter Gewinner und Verlierer.
Wer sagt denn von sich, dass er ein schlechter Gewinner ist?
Ein gut schlechter Verlierer.
Was glaubst du?
Ich muss jetzt erstmal, das ist so wie Hoch- und Tiefpass, muss ich jetzt erstmal kurz überlegen. Ich glaube, du bist ein schlechter Verlierer.
Ziemlich true.
Ja.
Also. Es wundert, glaube ich, niemanden, der diesen Podcast hört.
Macht aber auch Fun, sich dann aufzuregen.
Ja, also manchmal mache ich das auch so aus Fun, aber auch zu oft bin ich wirklich. Es ist halt so, wenn man wirklich aufgrund seiner eigenen Unfähigkeit verliert, dann ist es einfach frustrierend. Sorry, aber ist so.
Ja. Ich glaube, ich bin eher so ein. Also, ich mache dann aus Spaß, rege ich mich auf. Aber das ist einfach nur, weil mir das Spaß macht.
Aber kannst du dich irgendwann erinnern, dass du mal ernst. Ich finde, beim Schach ist es halt. Beim Schach ist es besonders extrem.
Ja, okay, ja. Bei so krassen Skill. Ja. One-on-Ones ist es schon. Wo man es
halt nicht auf den Würfel schieben kann.
Ja, ja, ja. mein Daumen war so fettig und deswegen kann ich nicht.
Ja.
Die 9-Volt-Batterie. Ja.
Witzig.
Mhm.
Aber sonst, okay, ja, hätte ich auch dich eher eingeschätzt. Ein guter Verlierer und ein. Aber du bist jetzt auch so niemand, der dann so das übelst zelebriert, wenn er gewinnt. Ein dezenter Gewinner, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Ich glaube, so das höchste der Gefühle ist so.
Wie war es beim Zug um Zug? Was hast du da gemacht?
Die Faust nach oben so.
Yes! Yes! Yes!
Soll ich noch die Facts vorlesen? Und dann packen wir's?
Nein, dann müssen wir noch über die Arbeit reden.
Okay, also für die normalen, aber ich lese jetzt noch die Facts vor, weil letztes Mal haben wir es ja geskippt. Top Fast Food Döner, 400 Millionen. Und?
warte. Also, das bedeutet, wahrscheinlich auf Deutschland bezogen, weil woanders gibt es den Döner irgendwie nicht, als Döner. 400 Millionen pro Jahr verkaufte Döner?
I don't know. Hier steht nur Döner in Klammern 400 Millionen.
Aber ja, scheint mir realistisch. Bei 384 Millionen Leuten im Schnitt dann Mathe.
Vier Döner.
Fünf Döner.
Ja.
Und krass eigentlich, weil es gibt, glaube ich, viele Leute, die viel mehr als fünf Döner pro Jahr essen.
Klar.
Das heißt, es gibt auch Leute, die halt gar keinen Döner essen. Ja.
Erstes gedrucktes Buch wurde gedruckt im DE. Gut.
Ah, ja, klar. Damals, als Deutschland noch das Land der Dichten,
Gutenberg.
Der Dichten und Henker war. Ach, keine Ahnung. Ja, genau. Ja. Und es gab dann auch noch den richtigen Buchdruck. Also, ja, weil Gutenberg hat ja, ehrlich gesagt, ist das Druck?
Oder
also,
kann das
Du hast ja nur, du hast, was hat er eigentlich erfunden? Ganz ehrlich, er hat Steine in ein Brett reingelegt und da irgendwie Tinte drauf geschmiert.
Lame?
So.
Hallo? Schon mal was von,
ich meine, diesem, von einem richtigen Drucker gehört.
Druckverfahren gehört, der so halb digital ist und aber auch halb analog und dann ist da so eine Walze drin und man muss sozusagen aus Plastik nur ein Master machen, was man auf diese Walze macht und dann geht es da durch und dann 150 Blatt pro Minute.
Ja.
Gutenberg.
Gutenberg oder soll ich eher sagen Schlechtenberg.
Gutenschlecht.
Gutental. So nämlich.
Schlechtental. Genau. Okay. Ja. Gut.
Und Drucker, Max. Irgendwie,
das brauchen wir noch,
wenn du jetzt so googelst, wenn du so googelst, so irgendwie, wie repariere ich mein Handy?
Neu kaufen.
Es gibt 100 Millionen Anleitungen von findigen, selbstbastelnden Usern und Maker und Hacker und whatever, die alle möglichen elektronischen Geräte demokratisiert haben und gejailbreakt und bla. Und bei Drucker, okay, es gibt Drittherstellerpatronen, aber auch die sind
Trash.
Erstens Trash und zweitens auch von größeren Unternehmen, also irgendwelchen Cartridge
immer noch teuer auch.
Immer noch teuer. Und außerdem kriegen sie es ja offensichtlich auch nicht hin, da ernsthaft zu faken, dass sie echte Patronen sind.
Ja, ja.
Und so, da gibt es keine Hacker-Szene, die so Drucker einfach hackt.
Ja.
Warum?
Ich check's.
Oder so wo man dann irgendwo underground irgend so einen Ersatzschwamm kaufen
die
kann.
Die haben so ein hartes Kartell, glaube ich, die Drucker-Leute. Ja. Das ist einfach...
Oder die Technik ist einfach so komplex.
Oh, ja.
Kann einfach auch niemand. Ja, außer ja. Brother und Epson.
Was war das Krasseste, was du mal gemacht hast, um irgendwie einen Drucker zu fixen?
Ich habe Patrone gewechselt. Okay. Und natürlich ganz so fünfmal hintereinander die Düsenreinigung gemacht und gehofft, dass es besser wird jetzt, mit jedem Mal.
So, schwarz ist alle. Okay, Düsenreinigung. Ja. Naja, ich habe mal auf jeden Fall, da habe ich schon gedacht, okay, Engineer.
Nice.
Ich habe so Ceva genommen und habe da so Bartreiniger oder sowas, Seifenshit drauf gemacht. Und hab damit den Kopf gereinigt. Und das hat anscheinend dann irgendwie mein Problem gelöst, weil die Farbe eingetrocknet war am Kopf.
Hm.
Hm. Häufiges Problem beim Druckern, wenn die nicht lange benutzt werden.
Ja, ja.
Okay.
Das muss ich auch mal probieren, weil ich habe jetzt tatsächlich gerade jetzt das Problem, ist auch Magenta, da geht nichts.
Broken.
Und dann habe ich schon gegoogelt und man kann im Internet extra so Reinigungsflüssigkeit
genau,
kaufen.
Genau, braucht man aber nicht.
Und dann wollte ich aber das nicht im Internet kaufen, weil ich es direkt haben wollte. Bin in einen dieser Läden reingegangen.
Druckerläden, Drucker-Spezialfach.
Genau, die auch Drittherstellerpatronen kaufen.
Ja.
Und der meinte dann, ja gut, dass sie es nicht im Internet gekauft haben, weil die oft diese Dinger mehr Schaden anrichten, als sie nützen, weil die quasi zu ätzend sind. Und wir würden aber in Zusammenarbeit mit dem Druckerhersteller auch so eine Reinigung anbieten. Da können sie den Drucker herbringen.
Wow,
und dann denke ich
mir
so,
Gott.
Alter, einfach... Kartell.
Wir würden ihr Geld auch einfach verbrennen. Kein Problem.
War aber tatsächlich gar nicht so. Also, ich hab's noch nicht gemacht, aber schien nicht so
toll. Ja, also man kann es auch einfach mit Seife
oder
machen. Kein Stress.
Okay.
Oder mit, ich weiß es gerade nicht mehr, ob es Seife war oder so Glasreiniger oder irgendwie sowas. Also man findet dann im Internet den way to go.
Nice.
So, die normale Folge ist jetzt zu Ende. Jetzt kommen für alle, die Brettspiel Bock haben, können jetzt abschalten. Und jetzt kommt der Bonus-Content Arbeit.
Aus dem Privatleben von Markus. So, Max. Ja. Ich bin ne Wuss. Aber ich war ja jetzt lange arbeitslos.
Mhm.
Und heute zweiten Tag wieder gearbeitet. Mhm. Nach 7 Monaten Arbeitslosigkeit. Und damn, hat das reingekickt, Alter. Es war so schlimm. Ich hatte so eine halbe Panikattacke, weil ich eine Aufgabe gekriegt habe, wo ich eventuell telefonieren muss. Also, es ist nicht das Telefonat an sich, sondern die Art des Telefonats.
Ja.
Und ich saß dann schon so da und dachte mir, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Du hast 7 Monate Zeit, um runterzukommen, um dich zu erden und um auch mit einer gesünderen Attitude endlich an diesen scheiß Job ranzugehen. Und dann sitze ich so da und so, ja, hier, recherchier mal. Und ja, da kannst du schon noch mal da anfragen bei den Leuten. Und ja, ich hyperventiliere da dann so halb irgendwie und denk mir so, fuck, ich kipp hier gleich um. Und
Das Telefon zerläuft.
Und musste dann aber noch 4 Stunden da in dem Büro mit anderen Leuten sitzen und so tun, als sei alles in Ordnung. Und dann habe ich dann Feierabend gemacht, bin so aufs Rad, ich bin jetzt direkt ins Studio von der Arbeit und bin so richtig so fast die ganze Zeit im Stehen gefahren, weil ich irgendwie dachte so, boah, ich
muss jetzt irgendwie,
ja, genau. Und dann bin ich hier so angekommen und erst mal so, wow, what the fuck? Oh, damn. Und so richtig so, hab's irgendwie nicht gepackt. Und man, das kann doch nicht sein. Und jetzt habe ich richtig Schiss. Also jetzt geht's auch schon wieder. Mhm. Und jetzt denke ich mir auch, okay, jetzt hast du dich beruhigt, Kaffee getrunken. So. Und morgen sieht die Welt sicher wieder anders aus und so. Aber ich dachte mir auch kurz so, shit. Big Mistake. Diesen Job zu machen und überhaupt wieder zu arbeiten. Und ich hätte einfach weiter in meinem arbeitslosen Gammelloch versinken sollen, was natürlich Quatsch ist, aber
ja.
Shit, hat das reingekickt.
Also,
wow.
Auf jeden Fall Top-Tipp. Vor jedem Telefonat genau aufschreiben, was du sagen willst, auf so einem Blatt Papier und dann auch wirklich so das einfach nur abarbeiten. So.
Ja.
Ich bin Max. Ich würde gerne wissen.
Ja.
Bla, blü, blub. Blö, blö, blö.
Ja, und vor allem halt emotional
jetzt
distanzieren.
Erstmal ein Bierchen.
So. Es ist scheißegal, was die Person am anderen Ende sagt. So.
Ja, ja.
Weil bei mir ist dann, baut sich immer so, also das ist immer diese Art von Telefonaten, wo ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt was von der Person, wo man, wenn man Good Practice machen würde, nicht danach fragen würde, sondern bezahlen würde im Endeffekt. Mhm. Also ich möchte irgendeine Leistung der Person, aber so... Ja, also so mit diesem, können Sie mir da mal weiterhelfen? So, ob es jetzt irgendwie Support sei oder irgendwie das so, weiß ich nicht, willst, dass die dir, allein schon wenn du, muss man ja öfter mal machen bei Jobs, Angebote einfordern, was ja normal für die Firmen ist, die sowas bekommen. Mhm. Weil, also die haben ja dafür Vertriebsleute, das ist Vertriebsaufwand, Angebote zu machen. Mhm. Und ich denke mir immer so, ja, aber die machen sich Arbeit jetzt. Ich komme da hin und mache denen Arbeit und dann ist es aber nicht mal sicher, dass ich dieses Angebot bestelle. Und ich weiß, dass das übelster Bullshit ist, dass ich da so darüber denke.
Ja.
Aber das stresst mich dann immer so dermaßen, diese Art von Anrufe oder auch Mails, wenn es Mails sind oder so, zu machen, dass ich, ja... Das packe ich einfach nicht. Und ich fand es vor allem krass beängstigend, wie schnell hart das gehittet hat.
Boah.
So. Und dass ich dem dann wieder so ausgeliefert war. Ich konnte dann nicht sagen, also ich konnte es mir natürlich vorsagen, so, jo, ist ja jetzt Bullshit, dass du jetzt hier gerade irgendwie so dieses ganz schlimme Gefühl im Magen hast und irgendwie am liebsten dich mal eine halbe Stunde so in die Ecke legen würdest und wimping da liegen willst. Aber kann man erstens nicht machen. Und,
oh Gott.
Und
doch, manche
und
Firmen
kann,
haben extra
und da,
so
und dann
Wimping
hört es aber
Room.
Nicht auf. Dann hört es ja nicht auf. Ja. So. Und dann sitzt man da und muss es einfach aushalten.
Ja.
Oh Mann, und
so
ich bin sonst grundsätzlich nicht so unbelastbar, glaube ich.
Ja, ja.
Aber irgendwie stecke ich das weg. Und ich bin aber auch der Meinung so, dass, also im Endeffekt muss ich das lernen. Das ist nicht so eine Sache, wo man sagen kann, ja, dann ist es halt so. Dann mache ich einen Job, wo ich sowas nicht machen muss. Also ich habe jetzt auch ein paar Jobs schon gemacht und muss das überall machen. Mm. Und die waren unterschiedlich, die Jobs. Mm. Und sowas muss man einfach überall machen. Mm. Und dann ist es, ja. Was mache ich denn jetzt?
Machen, einfach das machen.
Einfach machen.
Und sich irgendwie die Sachen noch einteilen in kleinere Portionchen und so. Und ich glaube, am Anfang hat man da auch so ein bisschen Welpenschutz. Da kann man sich dann noch so ein bisschen Zeit nehmen für die Sachen. Ja.
Ich muss jetzt auch wieder produktivieren.
Oh.
Das muss ich bei meinem Job davor nicht. Und bei dem Job davor wiederum schon.
Ja.
Und das war auch ein Major Stressfaktor.
Ja.
Also für die, die es nicht wissen, produktivieren, sagen viele Firmen auch was anderes dazu, aber muss man, was irgendwie mit Projektarbeit zu tun hat, eigentlich überall machen, dass du halt alle Stunden, die du leistest, auf Projekte direkt schreibst, dass das in der Buchhaltung dann auch direkt, also du als Mitarbeiter der Klasse XY verursachst dies und jenen Kosten und wenn du 8 Stunden an diesem Projekt gearbeitet hast, hast du so viele Kosten auf diesem Projekt verursacht.
Projekt kaputt.
Das heißt, man ist immer unter Druck, dass man seine Zeit produktiv nutzt.
Ja.
Also die Zeit, die man, also dass man nicht 8 Stunden an dem Projekt arbeitet, ohne dass es vorangeht, weil man halt nur ein bestimmtes Stundenbudget hat.
4 Stunden davon wimping in der Ecke.
Ja, genau, das kann man sich dann ja auch so nicht leisten.
Ja.
Und ich wusste, dass ich mich wieder produktivieren muss und dachte aber auch so, jo, ich kann da jetzt halt auch mit mehr so einer Fuck-it-Attitude rangehen, weil ich da jetzt zumindest in so einer Position bin, im Endeffekt kriege ich Aufgaben so. Und wenn ich keine Aufgaben kriege, dann ist das nicht meine Schuld.
Nee, ist auch so.
Ja, aber das, also das auch zu fühlen, ist halt nochmal eine ganz andere Sache.
Ja.
Damn, Arbeit, ey.
Und die Sache ist halt auch die, man darf dann, glaube ich, auch nicht so zimperlich sein, sondern muss dann halt einfach wirklich so die Sachen schreiben und dann
ist
hast du plötzlich ganz viel auf dem Projekt stehen und dann wenn sich da irgendwann mal überhaupt jemand beschweren sollte oder du halt irgendwie merkst, okay, da ist jetzt zu viel und ich brauche eigentlich noch mehr Geld und so, und dann muss man das halt wieder kommunizieren und dann finden sich da irgendwelche Wege und, und Lösungen.
Zum Beispiel.
Und es muss immer nicht, das ist bei, habe ich auf jeden Fall auch, es muss immer nicht alles perfekt und ultra gestreamlined sein, so, und ich habe wirklich nur 35,68 Minuten jetzt gebraucht und die schreibe ich jetzt da drauf, weil das einfach keinen Sinn macht.
Nee.
Ja.
Und das erwartet wahrscheinlich auch niemand von einem.
Genau. Und aber man denkt sich dann immer so selber so, okay, nein, das ist aber jetzt auch unfair, weil ich brauche noch das für das Projekt und das für das und ich muss das jetzt genau aufdenken.
Und dann gibt es ja auch immer in Firmen so eine Position, die unproduktive Position, wo einem ja dann immer auch direkt am Anfang gesagt wurde, also jetzt auch wieder, so ja klar, jetzt am Anfang musst du ja darauf schreiben, aber das, da probieren wir schon möglichst wenig drauf.
Ja,
und
natürlich,
mega logisch so. Aber, damn, mach doch da nicht so ein Ding daraus.
Ja.
Lass die Leute doch einfach auch mal auf die unproduktive
Scheiße.
Ist mir doch egal, wenn dann mein Arbeitgeber pleite geht. Fuck it.
Ist so, ich leite den Laden ja nicht.
Ja.
Was soll das?
Ach ja.
Ja,
ja. Ja, so eine kurze Arbeitsrant. Ich weiß nicht, ich war vorher so aufgekratzt, dass ich das Gefühl habe, so, ich muss das irgendwie noch jetzt hier rauslassen.
Ja.
Ja, seid gespannt, wie es sich jetzt weiterentwickelt.
Wird Markus eine E-Mail schreiben oder nicht?
Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass ich das, was ich mir jetzt denke, was ich eigentlich als Anruf machen sollte, weil es auf jeden Fall effektiver wäre, vielleicht einfach als Mail schreiben könnte.
Eine Mail schreiben.
Damit man.
Es gibt immer gute Gründe für Mail, dass du es in Schriftform hast.
Genau, richtig.
Dass du dich jetzt damit beschäftigt hast und das dann sozusagen damit erstmal abschließen kannst und dann, wenn dann die Antwort-E-Mail kommt, sozusagen, dich erst dann wieder damit beschäftigst, wenn du Zeit dafür hast und so. Immer viele gute Argumente für E-Mail, auch wenn der Anruf eigentlich viel einfacher und schneller wäre.
Yes.
Ja. Naja.
Ach ja, toll. Es gibt übrigens, habe ich jetzt wieder festgestellt, keinen richtig coolen Branchen-Podcast.
Wie Branchen?
Von der Branche, in der ich arbeite und ehrlich gesagt du auch arbeitest.
Ja. Nee, will ich auch nicht. Ich will ja jetzt hier, ich mache ja auch hier den Podcast, um sozusagen der Arbeit zu entfliehen.
Ja, verstehe.
Das wäre dann ja wieder Arbeit.
Weißt du, was für einen Podcast es gibt? Ich arbeite in gewisser Weise in der Baubranche. Und da in der sogenannten technischen Gebäudeausrüstung und da wiederum in Schwachstromanlagen. Mhm. Also alles, wo es um Signalübertragung geht und halt quasi bis 24 Volt so.
Ist schon mal nice.
Und
kann nicht so viel passieren.
Netzwerk und so. Genau, also man braucht keine Elektrokenntnisse für Schwachstrom.
Ja.
Nein, das stimmt nicht ganz. Ist ja wurscht.
Ja.
Und da gibt's dann so, also, und da ist viel in der Baubranche Normen getrieben. Und viel geht's darum, so zu bauen, dass vor allem Normen eingehalten werden. Und was gibt's dann für einen Podcast? Da gibt es dann Zertifizierungen.
Deutschland, deine Normen.
Das wäre ja noch cool. Nee, so. Über Brandmeldeanlagen. Brandmeldeanlagen, Klassiker in der Schwachstromanlagentechnik im Gebäudebau. So. Und anstatt dass es da dann irgendwie so, jo, wir sind hier zwei Leute, die in der Branche arbeiten und quatschen jetzt mal darüber, wie das so ist mit Brandmeldeerrichtungen und so. Nein, da gibt es dann einen Podcast. Alle Fragen von der Prüfung zum zertifizierten Brandmeldespezialisten, also bei quasi Firmen, die Anlagen errichten, Brandmelde, so, die brauchen dann einen, der dafür zertifiziert ist, nach DIN irgendwas.
Mhm.
Und da muss man eine Prüfung machen. Und da gibt es einen Podcast, wo alle Fragen inklusive Antworten abgehandelt werden. Und da denke ich, nice. Aber das ist dann wieder auf diese maximal dümmste Art gelöst. Jede Frage, eine Podcast-Folge. Der liest zweimal die Fragen vor. Und einmal die Antwort, oder auch vielleicht zweimal die Antwort. Und das heißt, eine Podcast-Folge ist literally 30 Sekunden lang.
Oh Gott!
Und wird dann aber, wird dann, und da dachte ich mir dann schon, geil, ist mir egal, weil ich mit meinem Podcatcher, der nicht Spotify ist, das so machen kann, dass ich dann mehrere Podcast-Folgen auswählen kann und die dann auch in der Reihenfolge, der ich möchte, so mit einem Klick quasi in die Warteschlange machen kann und dann spielt er das wie eine Podcast-Folge an. Aber dachte sich der Podcaster, nee, ich will nicht, dass das irgendjemand anhört und dabei was lernt und hat dann vor jede Folge,
Intro.
Nee, nicht ein Intro, sondern eine Werbung für so, also irgendeine Leistung, die der halt, also das ist irgend so ein Special Ingenieurbüro, die halt irgendwie eine extra Schulung oder irgendwas anbieten. Und dann ist immer vor jeder Folge 20 Sekunden irgendwie auch genau das Gleiche. Ja. Also einmal eingesprochen, immer davor geklatscht.
Weißkalle.
So, jetzt ist es auf... Nee, es ist nicht mal gut.
Superfood.
Jetzt bei uns verfügbar das Special-Programm, bla bla bla. Einfach hier auf der Webseite gucken und dann kann man das machen. Und dann, ja, und jetzt kommen wir wieder zu der Frage heute und die ist, wer muss Zugang zu dem Feuerdepot haben, blablabla.
Laufkarte.
Ja, nochmal. Und dann auch keine Erläuterung oder so dazu. Ja, ach so, stimmt. Und das ist anscheinend Multiple Choice. Und er sagte, also ist es entweder die Feuerwehr oder der Hausmeister oder die Polizei. Ja, es ist natürlich richtig, dass es hier die Polizei und die Feuerwehr ist. Vielen Dank fürs Zuhören.
Boah, krass.
Ja. Also wirklich maximal so, dass man sich's nicht anhören kann, wie man es machen kann. Und das sind die Podcasts, die in der Branche gibt.
Corporate Podcasts.
Das sind die Podcasts. Also da ist wirklich Luft nach oben. Mhm. Leute, falls ihr auch arbeitet in der Branche und uns hört und uns hier die Clownwelt macht, weil ich sehe ja schon, dass ich Max nicht überzeugen will. Ich will ja eigentlich auch schon lange diese Telegram-Gruppe gründen, wo man dann immer Leute aus der Branche einlädt und dann irgendwann dann so 1000 Leute in dieser Telegram-Gruppe drin sind. Alle so...
Alle nur noch so Nazi-Memes.
Ja, schön. Ja. Ist Telegram. Fuck. Ja. Und man dann da halt so informell dann so schreibt, ja hier, ich stehe jetzt hier vor dem und dem Problem.
Ich habe hier einen X12-Drüttel-Server. Ja, genau. Ja, und da ist jetzt überhaupt kein Klinkenstecker-Befestigung. Ey, was mache ich denn da jetzt?
Und man sich da dann einfach unter die Arme greifen kann, ohne dass man irgendwie halt einen Support anrufen muss, weil damn, wer will das schon? Da kriegt man ja Panikattacken.
Da kommt man eh nicht durch und die können einem eh nicht helfen. Haben Sie schon mal ins Manual geguckt?
Wieso rufe ich hier an überhaupt?
Ja.
Gott, gut. In diesem das Sinne, jetzt geht's mir besser auf jeden Fall.
Sehr gut.
Danke, dass du mir zugehört hast.
Kein Problem.
Werter Zuhörer.
Du nicht, Max.
Ich nicht. Doch, du auch.
Das war die sagenumwogene Folge 63.
Wir haben mal wieder Wort gehalten.
Und
wie immer, TM.
Ist dann die nächste Folge eigentlich Nintendo 64? Die große Nintendo-Folge?
Nein.
Ich glaube auch nicht. Die nächste Folge ist auf jeden Fall erstmal die große Sonntags-Spezial.
Große, was war das Thema?
Folge. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir dann erst.
Ach so.
Nee, Winterdepression hatten wir schon.
Stimmt. Und Winter hatten wir auch schon.
Genau.
Damals, als wir eine Folge pro Jahreszeit gemacht haben. Erinnerst du dich noch? Das waren noch Zeiten.
Wow. Genau, und dann schöne Sonntag.
Peace!